Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
12.30 Uhr, Rendezvous. Die Mittagsinformationen von Schweizer Radio DRS. Der erste Gewinn seit der Krise. Die UBS schreibt wieder schwarze Zahlen. Ob die Schweizer Grossbank damit über den Berg ist, fragen wir UBS-Chef Oswald Grübel im Tagesgespräch. Einen eindeutigen Rekordgewinn verbucht Swatch. Wir sagen, wie Hayek Junior die Uhrenbranche dominiert. In Ägyptens Städten versammeln sich Tausende. Der Tag gilt als Test für den Durchhaltewillen der Demonstrierenden. Und fast gut geglückt. An der Ski-WM fährt Lara Gut als beste Schweizerin auf Rang 4. Rendezvous am Mikrofon Ivana Pribakovic. Zuerst zu den wichtigsten Nachrichten des Mittags mit Raphael Vonnat.
Die Grossbank UBS hat im vergangenen Jahr 7,2 Milliarden Franken Gewinn erzielt. Sie schloss damit zum ersten Mal seit 2006 wieder ein Jahr mit schwarzen Zahlen ab. Im Vorjahr 2009 hatte die UBS noch einen Verlust von 2,7 Milliarden Franken gemacht. Im letzten Jahr verringerte die UBS die leistungsabhängigen Bonuszahlungen um 10% auf 4,3 Milliarden Franken. Mehr als ein Drittel der Boni wird erst in einigen Jahren ausbezahlt. Mit den Änderungen im Bonussystem folgt die UBS den neuen Richtlinien der eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA. Auch weitere Unternehmen haben ihre Jahreszahlen für das letzte Jahr veröffentlicht. Der Bieler Uhrenkonzern Swatch erzielte einen Reingewinn von 1 Milliarde Franken. Das sind 41% mehr als im Vorjahr. Die Gruppe schuf zudem 1600 neue Stellen. Der Bergbaukonzern Xstrata hat im vergangenen Jahr stark profitiert von der Erholung der Weltwirtschaft und von den höheren Rohstoffpreisen. Der Gewinn erhöhte sich um mehr als 80% auf 5,2 Milliarden Dollar. Der Umsatz um mehr als 30% auf 30 Milliarden Dollar. Xstrata hat seinen Sitz in Zug. Schließlich meldet Givaudan, der größte Riechstoff- und Aromenhersteller der Welt, einen Reingewinn von 340 Millionen Franken, 70% mehr als im Vorjahr. Im Januar hat sich die Zahl in der Schweiz die Zahl der gemeldeten Arbeitslosen kaum verändert. Sie bleibt bei 148.000. Die Arbeitslosenquote liegt weiter bei 3,8%. Im Vergleich zum Januar vor einem Jahr hingegen nahm die Arbeitslosigkeit um 15% ab. Zum Ski. Die Österreicherin Elisabeth Görgel ist die neue Weltmeisterin im Super-G. An der Weltmeisterschaft im deutschen Garmisch-Partenkirchen siegte Görgel vor der Amerikanerin Julia Mancuso und der deutschen Maria Riesch. Die beste Schweizerin ist Lara Gut auf Platz 4. Fabian Suter wurde 8. In Ägypten hat Präsident Mubarak eine Kommission eingesetzt, die die Verfassung des Landes überarbeiten soll. Das gab Vizepräsident Süleyman bekannt. Dass eine solche Kommission eingesetzt werden soll, war am Sonntag zwischen Süleyman und Vertretern der Opposition vereinbart worden. Heute sollen die Gespräche weitergehen. Auch die Proteste gegen die Regierung gehen weiter. Tausende demonstrieren wieder auf dem Tahrir-Platz in Kairo. Der heutige Tag wird nach Einschätzung von Journalisten zeigen, ob die Protestbewegung weiterhin genügend Druck auf Präsident Mubarak ausüben kann. In Griechenland gibt es neue Streiks gegen das Sparprogramm der Regierung. Seit Sonntag streiken die Ärzte der größten staatlichen Krankenkasse. Auch die meisten Apotheken sind geschlossen, aus Protest dagegen, dass staatliche Krankenkassen die Rechnungen monatelang nicht bezahlen. Weiter wurde die U-Bahn in Athen während 4 Stunden bestreikt. Die Regierung will die Löhne der Angestellten im öffentlichen Nahverkehr bis zu 25% kürzen. Zugleich wurden die Fahrpreise um bis zu 40% teurer. In Rumänien sind erneut Dutzende von Grenzpolizisten und Zöllnern festgenommen worden, wegen Korruptionsverdachts. Die Beamten waren an der Grenze zu Serbien tätig. Erst letzte Woche waren mehr als 70 rumänische Grenzbeamte festgenommen worden. Die Europäische Union wirft Rumänien vor, die Korruption nicht in den Griff zu bekommen. Auf der Insel Java haben Muslime 2 Kirchen niedergebrannt und einen Gerichtssaal gestürmt. Auslöser war das Urteil von 5 Jahren Gefängnis gegen einen Christen. Die etwa 1000 muslimischen Demonstranten verlangten die Todesstrafe, weil sich der Mann auf Flugblättern über das zentrale Heiligtum des Islams, die Kaaba in Mekka, lustig gemacht habe. Im Indischen Ozean, rund 2000 Kilometer östlich von Afrika, haben Piraten einen italienischen Tanker gekapert. Die italienische Marine meldet, die Besatzung aus 5 Italienern und 17 Indern sei unverletzt. Kabeldiebe haben den internationalen Zugverkehr Frankreichs mit Deutschland, Belgien und England durcheinandergebracht. Die Täter stahlen am frühen Morgen wichtige Kabel- und Glasfaserleitungen. Dadurch wurde ein Teil der Signalanlagen lahmgelegt. Hintergrund des Diebstahls sind vermutlich die gestiegenen Preise für Kupfer. In der Schweiz mussten im letzten Jahr 79.000 Autofahrerinnen und Autofahrer ihren Führerausweis abgeben. Das sind 5% mehr als im Vorjahr, wie das Bundesamt für Straßen mitteilt. 45% der betroffenen Lenker durften sich nicht mehr hinter das Steuer setzen, weil sie zu schnell unterwegs gewesen waren. 23% fuhren angetrunken. Andere mussten den Ausweis abgeben, weil sie am Steuer mit dem Handy oder mit einem Navigationsgerät hantierten.
Sie hören Rendezvous, das Polit- und Wirtschaftsmagazin am Mittag. Weiter geht's mit dem Grossbankgewinn. Wie viel UBS-Chef Grübel verdient, verrät er nicht. Dafür kritisiert er die Schweizer Politik. Stichwort Bankenregulierung. Dazu auch das Tagesgespräch. Dann, in Ägypten verhandeln Regierung und Opposition am Tisch. Unnachgiebigkeit wird demonstriert auf den Straßen. Und in der Schweiz, da sorgt man sich um die Verwandten.
Wenn Sie weitermachen, es wird mehr und mehr Blut ergossen. Das wollen wir nicht.
Verhandelt wird in Brüssel. Micheline Calmiret wirbt für neue bilaterale Verhandlungen mit der Schweiz. Dies und mehr nach Börse, Wetter und Verkehr.
Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 6.613 Punkten, plus 0,1%. Der Euro wird zu einem Franken 30,14 gehandelt, der Dollar zu 95,54 Rappen. Das Wetter. Heute scheint überall die Sonne, am Nordrand der Schweiz ziehen einzelne Wolken vorbei. Die Temperaturen erreichen im Norden 11 Grad, im Süden 14 Grad. Am Mittwoch und Donnerstag liegt im Flachland in einigen Regionen Nebel, der sich tagsüber auflöst. Nur im Osten bleibt es morgen stellenweise grau. Außerhalb des Nebels scheint weiterhin die Sonne. Die Höchsttemperaturen liegen im Norden bei 10, im Süden um 13 Grad. Verkehrsinfo DRS von 12.37 Uhr. Der Verkehr verläuft zurzeit störungsfrei.
Das tönt ja fast schon wie in alten Zeiten. Über 7 Milliarden Franken Gewinn kann sich die Grossbank UBS fürs letzte Jahr gutschreiben. Die Krise scheint überwunden und UBS-Chef Oswald Grübel könnte stolz sein, müsste man meinen. Wirtschaftsredaktorin Evelyn Kobler.
Angetreten war er, um die UBS zu sanieren, sie aus den roten Zahlen herauszuholen, Oswald Grübel. Angetreten 2009, kurz nachdem die UBS seinen Jahresverlust von 20 Milliarden Franken vermeldet hatte. Jetzt, 2 Jahre später, kann der UBS-Chef einen Jahresgewinn von über 7 Milliarden Franken präsentieren, den ersten seit 2006. Und trotzdem wiederholte Grübel heute Morgen vor den Medien mehrfach, er sei noch nicht rundum zufrieden mit dem erzielten Ergebnis.
The results for the year were not entirely satisfactory for us. We still have considerable work to do in all divisions to achieve our ambitions.
Es gäbe noch immer viel zu tun, um die gesteckten Ziele zu erreichen. Viel zu tun zum Beispiel in der Investmentbank, wo das Geschäft mit Wertpapieren und Firmenfinanzierungen noch immer harzt, weil die Kunden, verschreckt von der Finanzkrise, noch immer die Finger lassen von solchen Geschäften. Viel zu tun aber auch in der Vermögensverwaltung, wo die Kunden zwar allmählich ihr Geld wieder zur UBS bringen, aber noch nicht in den Mengen, die sich Oswald Grübel für die Zukunft wünscht. Viel zu tun auch in Sachen Bankenregulierung. Hier eilt die Schweiz mit strengeren Regeln dem Ausland voraus, sehr zum Ärger von Oswald Grübel. Er kritisierte, lauter als auch schon, es zeichne sich immer deutlicher ab, dass nicht alle Staaten ihre Banken ähnlich streng regulieren würden wie die Schweiz.
It becomes more evident already today that there will hardly be a global level operating field.
Da müsse sich die UBS schon überlegen, wie sie künftig mit ausländischen Banken, die mehr Freiraum hätten, mithalten könne, warnte er. Oswald Grübel wäre aber nicht Oswald Grübel, würde er nicht auch zuversichtlich in die Zukunft schauen. An seinem Ziel, bald schon einen Jahresgewinn von 15 Milliarden Franken zu erwirtschaften, hält er fest. Auf die Frage, wie weit denn der Weg dorthin noch sei, meinte er:
Beurteilen Sie selbst. In 2009 hatten wir einen Verlust von 2,7 Milliarden. Dieses in 2010 haben wir einen Gewinn von 7,2 Milliarden. Dann können Sie selbst ausrechnen, wie lange es dauern wird, bis wir dort anreichen.
Für die geleistete Arbeit bezahlt die Bank ihre Banker ähnlich gut wie im letzten Jahr. 4,3 Milliarden Franken Boni gibt es. Das sind zwar 10% weniger als im letzten Jahr, dafür hat die Bank die Fixlöhne angehoben. Wie viel Lohn der Chef selber bezieht, ob er sich erneut 3 Millionen auszahlen lässt oder angesichts der wieder sprudelnden Gewinne vielleicht auch etwas mehr, das will die UBS erst in den nächsten Wochen bekannt geben.
Evelyn Kobler. Die UBS schreibt also wieder Gewinn und fast scheint es, als ob die Krise vergessen sei, auch auf dem Arbeitsmarkt. Banker finden wieder Jobs, fast 20% weniger sind arbeitslos als noch vor einem Jahr. Andere trauen sich wieder, den Job zu wechseln, von einer zur anderen Bank. Susan Giger.
Es sei schon wieder ein anderes Arbeiten bei solchen Jahreszahlen, das beobachtet der Ausbildner von Bankfachleuten Heinz Schweizerhof.
In den letzten Jahren habe ich vor allem vor 2 Jahren, als die Krise angefangen hat, eine sehr grosse Unsicherheit festgestellt. Zum Teil hat man auch die Ablenkung im Unterricht gemerkt. Jetzt ist es wieder so, dass ich wieder feststelle, dass die Sicherheit innen wieder da ist und vor allem auch der Wille, zu wechseln.
Und tatsächlich, die neue Dynamik spüren die Bankerinnen und Banker.
Und man sieht schon so neue Jobs, neue Headhunter, die anrufen und damit neuen Offerten, neuen Adressen kommen. Vor allem dieses Jahr ist es extremer als letztes Jahr.
Bankleute in Stabstellen oder in der Administration, in Bereichen wie Marketing und Promotion, die haben es zwar noch immer schwer. Gefragt sind hingegen diejenigen, die die Produkte direkt den Kunden verkaufen.
2018, 2009 oder die Jahre war sehr schwierig, überhaupt einen neuen Job zu finden. Man war froh, wenn man den alten Job behalten konnte. Jetzt ist sehr viel wieder in Bewegung. Also die Leute wechseln wieder. Und die Nachfrage von den Firmen ist vorhanden, ganz klar.
Und die Banken zahlen auch wieder.
Es wird auch wieder gezahlt, ja. Nee, sie vielleicht nicht mehr so in den grossen Spannen wie vorher.
Und gerade der Lohn, der spiele beim Stellenwechsel schon eine Rolle, aber nicht nur.
Entweder die Stimmung stimmt nicht mehr, das ist ein wichtiges Kriterium, aber natürlich, wenn man wechselt, dann will man wechseln, nicht um jeden Preis, da will man wirklich eine große Lohnerhöhung. Für 5% oder 10% mehr Lohn wechselt man nicht.
Auch er glaubt, dass die Löhne noch nicht so hoch seien wie vor der Krise. Doch der Eindruck täuscht. Katja Rost, die an den Universitäten Zürich und Mannheim zu Managementlöhnen forscht, hat beobachtet:
Die Löhne sind in der Finanzbranche mit der Finanzkrise doch erheblich gesunken. Allerdings haben sie sich recht gut wieder erholt mittlerweile und sind ungefähr auf dem Niveau vor der Krise und teilweise sogar darüber.
Grund dafür sei zum einen, dass in den USA die Löhne so hoch seien, dass internationale Banken im Heimmarkt unter Druck stünden und die Löhne ihrerseits anpassen müssten. Zum anderen hätten Banken früher vor allem intern rekrutiert. Das schuf Arbeitsplatzsicherheit, dafür gab es weniger Lohn. Das zähle heute nicht mehr.
Unternehmen wünschen auch gar keine Loyalität vom Mitarbeiter, wenn sozusagen Arbeitsverträge danach ausgerichtet sind, dass man den Personen auch keine Arbeitsplatzsicherheit anbietet.
Für die Angestellten selber bedeutet das, mehr Risiko und mehr Gewinn ist möglich, aber man kann auch viel verlieren, nämlich den Job. Und solange diese Kultur gelebt wird, Identifikation nicht gefragt ist, ändert sich auch nichts im Verhalten der Bankerinnen und Banker.
Mehr als 6 Milliarden Franken Umsatz, mehr als 1 Milliarde Franken Gewinn. Trotz starkem Franken meldet der Swatch-Konzern Rekordzahlen. Und schon kündigt Konzernchef Nicola Hayek für die nahe Zukunft noch höhere Ziele an. Wirtschaftsredaktor Charles Liebherr.
Die Hayeks. Sie gelten nicht als bescheiden, wenn es darum geht, die eigene Leistung als Unternehmer herauszustreichen. Wie der Vater, so der Sohn. Darum orientiere sich die Swatch-Gruppe ab sofort an einer neuen Messlatte, erklärt Swatch-Chef Nick Hayek.
Wir sind zum ersten Mal über 6 Milliarden gegangen. Das ist eine psychologische Grenze. Und warum sollen wir nicht 10 Milliarden bald erreichen?
Das heißt, Umsatz noch einmal massiv steigern, Gewinn verdoppeln. Das will die Swatch. Und wenig deutet im Moment darauf hin, dass sie das nicht schafft. Der weltgrößte Uhrenkonzern dominiert die Branche, deckt die ganze Produktionskette ab, vom Uhrwerk über das Zifferblatt bis zur Vermarktung und Verkauf in eigenen Läden, ist bei Billiguhren führend und verdient auch gutes Geld im Luxussegment. Das sei die magische Formel, die Swatch so dominant mache, sagt Nick Hayek.
das zeigt, dass man eben in allen Segmenten da sein muss und sich nicht nur konzentrieren soll auf das oberste Luxussegment. Und dann kommen solche Resultate zustande.
Nur ein Problem habe die Swatch-Gruppe, ein Luxusproblem. Wie kann die Produktion mit der stark wachsenden Nachfrage Schritt halten?
Die großen Probleme die nächsten Jahre werden die Kapazitäten sein. Das heißt, können wir genug produzieren, finden wir genügend Fachkräfte, um unsere guten Produkte an den Mann zu bringen und an die Frau zu bringen.
Diese Herausforderung kennt nicht nur Swatch, sondern aktuell die ganze Uhrenbranche. Sie läuft auf Hochtouren, tickt im Gleichschritt mit der alles und alle dominierenden Swatch-Gruppe. Swatch selber kann die Messlatte jedes Jahr höher ansetzen. Das ist herausfordernd, vor allem auch für die Konkurrenz und ganz im Sinne Hayeks.
Die Bevölkerung in Ägypten ist aufgerufen, sich zu einem Massenprotest in Kairo zu versammeln. Bisher sind dem Aufruf mehrere tausend Personen gefolgt und haben sich in der Innenstadt versammelt. Irene Meyer, das tönt auf den ersten Blick nach einer geringeren Mobilisierung als bei vorherigen Aufrufen. Was lässt sich daraus lesen? Also wie steht es mit der Durchhaltekraft der Demonstranten?
Ich glaube, man muss noch ein wenig warten. Zahlen kann man zu diesem Zeitpunkt noch nicht nennen. Die Fernsehbilder und Agenturmeldungen schildern eher ein Bild, dass der Tahrir-Platz im Zentrum voll sei von Demonstranten und sie sagen, es gäbe lange Schlangen von Wartenden. Aber wie gesagt, es ist noch ein bisschen früh. Man wird erst am Nachmittag sehen, wie viele es wirklich sind.
Wie groß ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass die Demonstranten eigentlich ganz grundsätzlich Mubarak von der Macht vertreiben?
Es spricht heute einiges dagegen, dass er vor dem Herbst geht. Zum einen ist es die Haltung der internationalen Gemeinschaft, der USA vor allem, die nicht mehr auf einem sofortigen Rücktritt von Präsident Mubarak besteht. Dazu kommt, dass das Regime eine Zermürbungstaktik fährt. Es versucht, die Demonstranten und ihre Forderungen ins Leere laufen zu lassen. Die Armee wird ungeduldig. Parallel dazu schüchtert das Regime die Aktivisten massiv ein. Laut Menschenrechtsorganisationen sind im Moment noch mindestens 9 Aktivisten in Haft. Dann ist die Opposition selber gespalten. Einzelne sogenannte Repräsentanten warnen auch vor einem schnellen Abgang Mubaraks. Dazu kommt, dass viele Ägypter natürlich zurück zur Normalität wollen. Viele müssen zurück zur Normalität. Man muss sich vorstellen, Millionen von Ägyptern sind eigentliche Tagelöhner im Sinn des Wortes. Ohne Tageseinkünfte können sie gar nicht überleben. Und unterdessen spüren aber auch alle, dass es hier nicht mehr nur um die Person von Präsident Mubarak geht, sondern um das Regime, das System, das diesen Aufstand überleben will.
Wenn Sie sagen, das System ändern, was würde das denn konkret bedeuten?
Es ist die Frage, ob man das System überhaupt ändern kann, denn dieses Regime, das System besteht aus einer mächtigen Partei, einem riesigen Polizei-, Sicherheits- und Geheimdienstapparat, es besteht aus der Armee, es besteht aus vielen Günstlingen und Profiteuren. Das ist wie eine Krake, die überall tief hineingreift und die kann man nicht mit einem Schnitt erledigen. Da haben so viele so viel zu verlieren, dass sie darum kämpfen werden mit allen Mitteln. Und wenn jetzt der Geheimdienstchef, also Vizepräsident Omar Suleiman, der das System und Regime zu 100% verkörpert, wenn Suleiman nun einen Dialog mit der Opposition beginnt und das Land Richtung freie Wahlen und Richtung Demokratie führen soll, dann ist das ein Widerspruch in sich. Ich glaube nicht, dass das aufgeht.
Irene Meyer, Sie sind eben erst aus Kairo zurückgekommen, nach Beirut, wo Sie wohnen. Welchen Eindruck haben Sie von den Leuten in Kairo mitbekommen? Welche Stimmung herrscht davor in diesen Tagen, seit demonstriert wird?
Die Ägypter sind seit 2 Wochen einem extremen Wechselbad der Gefühle ausgesetzt. Da findet sich wirklich alles von Angst über Euphorie bis zu Zorn. Aber man muss sich immer wieder bewusst sein, wir sprechen hier über einen Ausschnitt der Bevölkerung. Es sind 80 Millionen Menschen in diesem Land und schätzungsweise 2,5 Millionen nehmen oder nahmen am Protest teil. Also es ist wirklich alles nicht repräsentativ in diesem Sinn.
Das sagt unsere Nahost-Korrespondentin Irene Meyer nach ihrer Rückkehr aus Kairo. Ägypterinnen und Ägypter in der Schweiz verbringen in diesen Tagen Stunden im Internet, am Fernseher und am Telefon. Denn es sind ihre Familien und ihre Freunde, die aufstehen gegen das Regime in Ägypten. Jetzt, da die Revolution vor der Entscheidung steht, mischen sich in die anfängliche Euphorie auch Zweifel und Angst. Dominik Meyer hat in Basel 4 Ägypterinnen und Ägypter getroffen.
Am Bildschirm läuft Al Jazeera und die ägyptisch-baslerische Runde stimmt ein in die Parolen der Revolution. Yasmin El-Sonbati, die Lehrerin und Publizistin.
Ich hatte noch nie so viel Hoffnung für Ägypten wie jetzt.
Asma Hefliger, die Frauenärztin.
Es ist etwas passiert in Ägypten. Es ist ein anderes Ägypten jetzt.
Aymen Amara, in Ägypten war er Tauchlehrer, in der Schweiz ist er Logistiker.
Die alten Zeiten sehen so aus, dass sie vorbei sind.
Und Heba Awad, die junge Zahnärztin.
Dass die Leute protestieren, das ist etwas sehr groß für uns.
In Ägypten stehen die Menschen auf gegen das Regime. In Basel erzählt Heba Awad bei Datteln, Pistazien und Tee von ihren Freunden in Kairo, die auf dem Tahrirplatz ausharren. Bis vor 2 Jahren lebte sie in Ägypten und war Teil der jungen, gut gebildeten Generation ohne echte Perspektive.
Sie wollen alle weg von Ägypten. Es ist so schade. Und ich habe auch so viel erlebt von Ungerecht in meinem Studium, in meiner Arbeit. Das kann nicht sein.
Hunger haben sie alle. Die einen haben Hunger im Magen und die anderen haben Hunger mental.
Der mentale Hunger. Aymen Esmara meint den Hunger nach Freiheit. Auch Asma Hefliger kennt ihn. Sie gehört zur älteren Generation. Ihr Vater war vor Jahrzehnten politischer Gefangener in Ägypten. In den letzten Tagen sind auch ihre Freunde in der Heimat auf die Straße gegangen.
Anfänglich war ich sehr, sehr glücklich. Endlich einmal stehen die Leute und sagen, so geht's nicht weiter. Aber meine Angst ist, dass diese Leute sind leider nicht so organisiert, dass sie sich protegieren können von andere Einflüsse.
Vom Einfluss der Islamisten oder von Provokateuren. Asma Hefliger will einen langsamen, geordneten Wechsel. Sie glaubt dem Versprechen von Präsident Hosni Mubarak, bei den Wahlen im September nicht mehr anzutreten.
Ich habe das Gefühl und viele auch, die ich am Fernsehen höre, dass er ernst ist und dieses Mal er hat gesehen, es hat sich geändert. Sie können lachen, wie Sie wollen. Nicht nur Staatsfernsehen, ich habe Verwandte in Ägypten, ich diskutiere mit Leuten.
Dem Präsidenten glauben? Nein, sagt die junge Heba Awad.
Wir haben 30 Jahre diesem Mann Chance gegeben. Und wo ist Ägypten jetzt?
Er bleibt nicht, er macht nichts.
Mubarak sollte jetzt gehen, einfach jetzt.
Sie haben eben den Al Jazeera geschlossen, ja, das will ich Al Jazeera.
Aber das ist keine Demokratie.
Das ist keine Meinungsfreiheit. Das will ich.
Die Revolution zehrt an den Kräften und an den Nerven. Asma Hefliger wünscht, dass die Demonstranten nach Hause zurückkehren.
Weil wenn sie weitermachen, es wird mehr und mehr Blut ergossen. Das wollen wir nicht.
Das sei die ägyptische Staatspropaganda, entgegnet Yasmin El-Sonbati.
Es ist wie ein Mantra, das Mubarak eben aufgebaut hat. Also entweder ich oder das Chaos. Die Gefahr ist vorhanden, aber wie wir jetzt sehen, kommen ja diese chaotischen Elemente ja gerade von dieser Regierung. Hier geht es um eine Macht. Wer gibt schon gern seine Macht ab?
Sie wolle den Wandel jetzt. Doch auch Aymen Emara, der frühere Tauchlehrer, zögert. Was, wenn sich die Versorgungslage verschlimmert in Ägypten?
Ich komme von einem ganz relativ armen Verhältnis. Wenn jemand einfach Hunger hat, wenn diese Bewegung jetzt kein gutes Ende findet und diese Leute kommen raus, dann ist das wirklich der Teufel los.
Am Ende des 14. Tags der Revolution schwankt die Runde zwischen Hoffnung und Angst. Abschied. Zu Hause werden sie sich wieder die Nacht um die Ohren schlagen, im Internet und am Fernsehen, dranbleiben an den Neuigkeiten. Zu Hause in Basel, mit dem Herzen in Ägypten.
Die Beziehungen zwischen der Schweiz und der EU sind angespannt. Die EU ist unzufrieden mit dem Flickwerk von bilateralen Verträgen, die das Verhältnis bisher regeln. Die Schweiz dagegen möchte gerne auf dem bilateralen Weg weiterfahren. Um die Möglichkeiten dafür auszuloten, ist Bundespräsidentin Calmiret heute in Brüssel. Keine einfache Aufgabe, denn die EU verlangt für ein drittes bilaterales Verhandlungspaket Gegenleistungen, die in der Schweiz unpopulär sind. Elmar Plotzer.
Eigentlich sind die bilateralen Verträge eine Erfolgsgeschichte. Die Schweiz kann am europäischen Wirtschaftsgeschehen teilnehmen, ohne der EU beitreten zu müssen. Allerdings, die bilateralen Verträge sind statisch. Und das führt zu Problemen, wenn in der EU Gesetze verändert werden, wie Christa Tobler, Professorin für Europarecht an der Universität Basel, an einem Beispiel erläutert.
Wenn Sie das Personenfreizügigkeitsabkommen nehmen, das war der Rechtsstatus der 90er Jahre und da gab es in der EU zahlreiche Verordnungen und Richtlinien, welche mit der Personenfreizügigkeit zu tun hatten. Die meisten davon wurden inzwischen ersetzt im Jahr 2004 durch eine neue Richtlinie und diese neue Richtlinie ist jetzt eben nicht Teil des bilateralen Rechts.
Und daran stört sich die EU-Kommission. Es könne doch nicht sein, dass trotz der bilateralen Verträge auf einmal unterschiedliche Spielregeln in der Schweiz und in der EU gelten, heißt es aus Brüssel. Denn europäische Unternehmer, Handwerker und Arbeitnehmer könnten auf diese Weise benachteiligt werden. Die Forderung der Europäischen Kommission ist deshalb klar. Die Schweiz müsse Gesetzesänderungen der EU jeweils möglichst schnell selber übernehmen. Wenn die Schweiz tatsächlich noch weitere bilaterale Abkommen abschließen wolle, müsse sie für diese Forderung der EU eine Lösung finden, meint Karl Baudenbacher, Professor an der Universität St. Gallen und Präsident des EFTA-Gerichtshofes.
Ohne Übereinkunft zu diesen neuen Forderungen wird es wohl keine weiteren bilateralen Verträge geben.
Das ist aber eine schwierige Aufgabe. Der Bundesrat hat nämlich bereits mitgeteilt, für die Schweiz sei es undenkbar, EU-Recht automatisch zu übernehmen. Innenpolitisch würde so ein Schritt nämlich als Souveränitätsverlust betrachtet werden und große Widerstände auslösen. Dennoch ist ein Kompromiss zwischen der Schweiz und der EU denkbar. Bei den Verträgen von Schengen und Dublin, in denen es um die Zusammenarbeit im Polizei- und Asylbereich geht, haben die beiden Seiten bereits eine Lösung gefunden, sagt Astrid Epine, Professorin für Europarecht an der Universität Fribourg. Es ist ein Mechanismus,
der ja vorsieht, dass die Schweiz autonom nochmal entscheidet, ob sie eine Übernahme möchte, weiterentwickelten EU-Rechts oder nicht, wobei aber im Fall einer Ablehnung der Schweiz das Abkommen dahinfällt. Ein solcher Mechanismus würde wahrscheinlich der EU wohl auch genügen.
Allerdings ist klar, auch wenn bei einer solchen Regelung formal die Schweizer Souveränität gewahrt bliebe, faktisch wäre der Druck auf die Schweiz sehr groß, die europäischen Gesetzesänderungen zu übernehmen. Auf der anderen Seite haben weite Teile der Schweizer Politik und Wirtschaft ein großes Interesse an weiteren bilateralen Verhandlungen. Bei einem möglichen dritten Paket würde es um wichtige Themenbereiche gehen, wie zum Beispiel den Strommarkt, die Landwirtschaft, vielleicht auch um Steuerfragen. Doch selbst wenn die Schweiz und die EU eine neue Verhandlungsrunde vereinbaren sollten, wäre ein Erfolg alles andere als sicher. Denn gegenüber einer dynamischen Übernahme des EU-Rechts wird der Widerstand nicht nur von konservativer Seite kommen. So befürchten zum Beispiel die Schweizer Gewerkschaften, dass sich infolge einer quasi automatischen Rechtsübernahme die Arbeitsbedingungen verschlechtern würden.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.